Herr, schenk uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Soll ich da reinspringen? Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber wenn jemand in ein Kloster oder eine Kommunität eintritt, bekommt man einen neuen frommen Namen. Eddie, stimmt das? Nein. Ich meine, man kann ihn sich vielleicht sogar aussuchen und damit den rätselhaften Geschmack der Eltern tilgen. Den Brauch kennen wir ja auch aus dem Neuen Testament. Unser Herr höchstpersönlich vollzieht die vielleicht prominenteste Namensänderung. Aus dem Fischer Simon wird ein Petrus, der Felsenmann. Spitznamen helfen noch heute der Dorfgemeinschaft oder gar der Familie, die Lothars, Marias oder Josefs von allen anderen gleichen Namens zu unterscheiden. Wenn drei Schüler in der Klasse Hermann heißen, hilft ein unverwechselbarer Spitzname. Auch von den Sintis kenne ich den Brauch, dass jeder ihrer Leute einen individuellen Namen bekommt, den man unter ihresgleichen kennt. So wird aus einem der vielen generationsübergreifenden Josef Laubingers ein Moneli, ein Unikat, und jeder unter ihnen weiß, wer Moneli ist. Heute stelle ich euch einen weiteren Josef vor, der in der ersten Generation der Kirche Jesu Christi eine herausragende Rolle gespielt hat. Ja, ich behaupte, dass unsere Kirche ohne ihn eine völlig andere wäre. Wir können ihn lediglich unter seinem Beinamen, den die Apostel in Jerusalem dem Mann verliehen haben. Das lässt aufhorchen. Die Apostel, vielleicht fangen wir mit der ersten Folie an, genau, mit der zweiten. Die Apostel nannten den Mann zweifellos deshalb so, weil sie beeindruckt waren von seinem Charakter, seinen Begabungen, seiner Erfahrung und seiner Weisheit. Barnabas nannten sie ihn, Sohn der Ermutigung. Was für ein wunderbarer Name. Der Mann, der andere ermutigt, motiviert oder auch der andere tröstet. Andere Ausleger vermuten, sein Name sei abgeleitet vom Aramäischen und würde auf seine prophetische Begabung hinweisen. Ich ziehe die Bedeutung vor, die der Autor der Apostelgeschichte in griechischer Sprache erläutert. Lukas schreibt, dass dem Mann die Eigenschaft zugeschrieben wurde, die dem Heiligen Geist zu eigen ist, nämlich die, Paraklet zu sein. Paraklet. Also, Fürsprecher, Unterstützer, Ermutiger und Tröster und auch derjenige, der lehrt und dabei motiviert. All das war Barnabas. Und wir werden sehen, dass es tatsächlich nicht vordergründig um eine prophetische Begabung geht, die den Mann auszeichnete, sondern die des Ermutigers, des Fürsprechers und des Förderers. So, wir kommen zum ersten Text, zum ersten Bibeltext. Mal sehen, ob ich das kann. Ja.
Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, waren ein Herz und eine Seele. Niemand betrachtete sein Eigentum als privaten Besitz, sondern alles gehörte ihnen gemeinsam. Mit großer Überzeugungskraft berichteten die Apostel von der Auferstehung des Herrn Jesus und alle erlebten Gottes Güte. Keiner der Gläubigen musste Not leiden, denn wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, Häuser oder Äcker zu verkaufen und das Geld den Aposteln zu übergeben. Die verteilten es an die Bedürftigen. Josef, ein Levit aus Zypern, gehörte auch zu denen, die ihr Hab und Gut zur Verfügung stellten. Die Apostel nannten ihn Barnabas, das heißt übersetzt, der anderen Mut macht. Er verkaufte seinen Acker und überreichte das Geld den Aposteln. Apostelgeschichte 4, Vers 32 bis 37.
Dies ist die erste Notiz, in der wir einiges über Barnabas erfahren. Er ist offenbar von Anfang der Gemeinde an mit dabei. Ein Mann aus gutem Hause, würden wir heute sagen. Ein Nachkomme aus dem Stamm Levi, also ein Levit, der durch seine Geburt einer Art Priesteradel angehörte. Leviten hatten im Tempel bestimmte dienende Aufgaben zu verrichten, aber auch die Aufgabe, das Volk in den Weisungen der Tora zu unterrichten. Also des Gesetzes, in den Weisungen des Gesetzes. Genaueres über die Funktionen, die die Leviten inne hatten, wissen wir heute nicht mehr. Vielleicht weiß es Eddie. Aber doch so viel, dass ihre aktive Dienstzeit im Tempel limitiert war. Die kennen dich doch, oder? Ja, ja. Ihre Dienstzeit sollte mit dem 50. Lebensjahr enden. Ich sage das bewusst in einer Baptistengemeinde. Danach hatten sie die Aufgabe, die jungen Leviten zu unterweisen und zu begleiten. Ich stelle mir vor, dass Barnabas also nicht mehr der Jüngste war, als er zur Gemeinde stieß. Auf jeden Fall wissen wir, dass er ursprünglich aus Zypern stammte, was später noch interessant sein wird. Und dass er wahrscheinlich zu den wohlhabenden Gemeindegliedern gehörte, weil er die Möglichkeit hatte, ein Grundstück zu verkaufen und das Geld der Gemeinde zur Verfügung zu stellen, um die Armen zu unterstützen. Diese Personalbeschreibung aus der Feder des Lukas macht deutlich, aus welchem Holz Barnabas geschnitzt war, der ja eigentlich Josef hieß. Er brannte offenbar für den neuen Glauben, für das Reich Gottes, für Jesus und für die Gemeinde. Das war sein Leben, das war sein Leben bisher ausmachte, seine gesellschaftliche Stellung, sein Ansehen, sein Vermögen, scheint durch seine Erfüllung mit dem Heiligen Geist in den Hintergrund getreten zu sein. Barnabas entschied sich kompromisslos für ein neues Leben unter Gottes Führung. Die nächste Notiz über Barnabas lesen wir im Zusammenhang mit einem berüchtigten Fanatiker, der die frisch gebackenen Gemeindeglieder damals in Angst und Schrecken versetzte. Auch die allerobersten Gemeindeleiter, die Apostel aus dem Zwölferkreis, wollten mit diesem gefährlichen Mann nichts zu tun haben. Nicht so Barnabas. Hier der Bericht.
Längere Zeit verging. Gemeint ist die Zeit in Damaskus. Schließlich fassten die Juden den Beschluss, Saulus zu töten. Saulus erfuhr von ihren Plänen, doch sie bewachten Tag und Nacht die Stadttore, damit er nicht entkommen konnte. Da ließen ihn seine Anhänger eines Nachts in einem Korb an der Stadtmauer hinunter und verhalfen ihm so zur Flucht. Als Saulus wieder nach Jerusalem kam, versuchte er sich den Jüngern anzuschließen. Aber sie hatten Angst vor ihm, weil sie ihm nicht glauben konnten, dass auch er jetzt ein Jünger Jesu war. Da kam ihm Barnabas zur Hilfe. Er brachte ihn zu den Aposteln und berichtete ihnen, wie Saulus auf seiner Reise nach Damaskus den Herrn gesehen und wie der Herr zu ihm gesprochen hatte. Außerdem berichtete er ihnen, wie unerschrocken Saulus dann in Damaskus im Namen Jesu aufgetreten war. Von da an ging Saulus bei den Christen in Jerusalem ein und aus. Und auch hier trat er unerschrocken im Namen des Herrn auf. Er unterhielt sich mit den Juden, die aus griechischsprachigen Ländern stammten, und führte lange Streitgespräche mit ihnen. Apostelgeschichte 9, 23 bis 29.
Saulus mutierte durch seine Bekehrung und Wiedergeburt nicht zu einem sanften Lamm. als der Frischbekehrte in Damaskus plötzlich für den Glauben an Jesus, den Messias, eintrat, wurde es von Tag zu Tag brenzliger für den Heißsporn. Anstatt seinem Auftrag gemäß die Jesus-Anhänger zu verhaften und in Ketten nach Jerusalem zu verfrachten, tat er das Gegenteil. Das war sowohl für die jüdische Gemeinde als auch für die verunsicherten Jesus-Leute zu viel. Deshalb musste Saulus bei Nacht und Nebel aus Damaskus fliehen, um nicht von Fanatikern aus seinem früheren Umfeld ermordet zu werden. So schlug er sich wieder nach Jerusalem durch, wo ihn alle kannten. Aber als der eifrige Neubekehrte in Jerusalem eintraf, lag kein roter Teppich mehr für ihn bereit. Im Gegenteil. Auch die vorsichtigen Jünger Jesu mauerten. Es brauchte einen wie Hananias in Damaskus, der sich in die Höhle des Löwen namens Saulus wagte. In Jerusalem schließlich bedurfte es eines Barnabas, der sich traute. Ihm war zu Ohren gekommen, dass sich dieser fürchterliche Saulus wirklich bekehrt hatte und von den Jesus-Nachfolgern in Damaskus sogar getauft und aufgenommen worden war. Und sicher hörte er auch von dem Ärger, den Saulus deshalb dort bekommen hatte. Ein Draufgänger, der charakterlich eher das Gegenteil von Barnabas war. Barnabas, der einfühlsame Fürsprecher und Förderer, nahm Saulus unter seine Fittiche und führte ihn in den erlauchten Kreis der Apostel ein. Die vertrauten dem Urteilsvermögen ihres Sohnes, der andere ermutigt, und ließen sich auf den schrägen Saulus ein. Da stellt sich natürlich die Frage in einer guten Predigt, wie ich selbst ticke und mit Leuten umgehe, die ganz anders sind als ich, die gar nicht zu uns passen, die falsche Frisur haben, wie mir gerade jemand erzählte. In der Gemeinde Jesus haben wir es immer mit verschiedenen Charakteren zu tun. Da gibt es die ruhigen und bedachten, die abwägenden und stets kontrollierten, planenden. Aber auch die aufbrausenden, die hystrionischen, voller Leidenschaft, schnell mit einem scharfen Wort zur Sache, klare Kante, manchmal unbedacht, oft heftig, auch mal rasch zum Zorn neigend. Als vorher die Schwester das mit dem Reisen und dem Plan sagte, den sie sich gerne macht. Verständlich wahrscheinlich für einen Großteil von euch. Andere, wie meine Sinti-Freunde, die setzen sich ins Auto und dann geht's auf Reise. Wohin, wissen sie selber nicht. Wenn wir an unsere frühere Bundeskanzlerin denken, wissen wir sofort, zu welchem Typus von Mensch die Mehrheit der Deutschen neigt. Wir wählten 16 Jahre lang immer wieder die Mutti. Und wir hätten es wohl auch gerne nochmal gemacht. Spannend, dass Barnabas, der wohl so eine Art Vati war, sich nicht von dem Hau drauf Saulus abschrecken ließ. Dieser Mann, der nicht nur in der Synagoge in Damaskus, sondern bald auch in Jerusalem Ärger bekam, er sollte später in vielen anderen Städten der Welt immer wieder anecken. Offenbar aber erkannte Barnabas das Potenzial des Saulus, ebenso wie sein himmlischer Herr. Und so war Barnabas entschlossen, diese begabten Mann nach Kräften zu fördern, und zwar im Auftrag des Herrn. Dazu passt, was alle diese jungen Christengemeinden damals beherzigten, nämlich, dass sie im Team arbeiteten. Mit unterschiedlich begabten Leuten, die nicht miteinander konkurrierten oder gar Angst voreinander hatten, sondern einander ergänzten und sich über die Vielfalt untereinander freuten. Schön. Dies zu leben ist eine Dauerherausforderung in der Gemeinde Jesu. Wenn das nicht gelingt, haben Leute in der Gemeinde keine Chance, Dieser sind wie der impulsive, sich von seinem scharfen Verstand eingenommene Saulus, ein genialer Geist, den man in seinen Eigenheiten ertragen und durchtragen musste. Dank Leuten wie Barnabas, dem Brückenbauer, gelingt es, diese sehr verschiedenen Menschen mit ihren vielfältigen Begabungen zu fördern und sie einzubinden zum großen Segen für das Reich Gottes. Stichwort: Erkenne das Potenzial, das in deiner Glaubensschwester bzw. in deinem Glaubensbruder steckt, und fördere sie, ermutige sie. Und so geschieht es auch in der nächsten Episode, in der die Leistung des Barnabas bei der Förderung der frühen Kirche Jesu beschrieben wird. Die eigenständige Entwicklung der Gemeinde in Antiochia in Syrien veranlasste den Apostel, dort nach dem Rechten zu sehen. Die Gemeinde in Antiochia war ein eigenständiges, von der Jerusalemer Zentrale unabhängiges Gewächs und musste dringend inspiziert werden. Inspektion. Diesmal jedoch begaben sich die Apostel nicht höchstpersönlich dorthin, so wie es in Samaria natürlich auch nötig war, sondern sie sandten einen bewährten Verbindungsmann, dem sie voll und ganz vertrauten. Ratet mal, wer das war. Hier, das Zeichen. Du hast es gemerkt.
Die von der Gemeinde, nämlich die in der Verfolgungszeit nach der Ermordung von Stephanus aus Jerusalem geflohen waren, kamen zum Teil bis nach Phönizien, Zypern und Antiochia. Sie verkündeten die Botschaft Gottes zunächst nur unter den Juden. Aber einige von ihnen, die aus Zypern und Cyrene stammten, kamen nach Antiochia und verkündeten dort auch den Nichtjuden die gute Botschaft von Jesus, dem Herrn. Gott stand ihnen zur Seite, sodass viele Menschen zum Glauben kamen und Jesus als den Herrn annahm. Die Gemeinde in Jerusalem hörte davon, und die Apostel schickten Barnabas nach Antiochia. Als er hinkam und sah, was Gott dort gewirkt hatte, freute er sich. Er machte allen Mut und bestärkte sie in ihrem Vorsatz, dem Herrn treu zu bleiben. Denn Barnabas war ein tüchtiger Mann, erfüllt mit dem Heiligen Geist und mit lebendigem Glauben. Gott führte der Gemeinde immer mehr Menschen zu. Barnabas aber ging nach Tarsus, um Saulus zu suchen. Und als er ihn gefunden hatte, nahm er ihn mit nach Antiochia. Ein ganzes Jahr lang wirkten sie gemeinsam in der Gemeinde und unterwiesen viele Menschen im Glauben. Hier in Antiochia kam für die Jünger und Jüngerinnen zum ersten Mal die Bezeichnung Christen auf.
Hast du wirklich gut gemacht. Ja, schön. Es ist so ein Text, wo man ganz viel zwischen den Zeilen lesen kann. Man kann es sich auch sparen, aber ich mag das. Vielleicht trug auch dessen Zypern-Connection dazu bei, dass sie Barnabas für diesen wichtigen Dienst auswählten. Ein Mann, der als Levit eng mit der jüdischen Tradition verwurzelt war und der als Zypriot Zugang zu den leitenden Leuten haben würde, die diese Gemeinde mit gegründet hatten und sie jetzt leiteten. Offenbar gab es nach seiner Ankunft in Antiochia auch keine Einwände gegen den Mann, der ihnen von den Großkopferten in Jerusalem vorgesetzt wurde. Offenbar ohne Probleme konnten sie den Glaubensbruder, der andere ermutigt, als Lehrer und sogar als Mitleitenden akzeptieren. Sie merkten, dass es derselbe Heilige Geist war, der ihn leitete und erfüllte. Und Barnabas, der apostolische Gesandte aus Jerusalem, konnte nur feststellen, es ist ein und derselbe Heilige Geist, der das alles hier bewirkt. Es ist dieselbe Botschaft, derselbe Glaube, derselbe Herr. Und jetzt kommt's. Mitten unter weitgehend Unbeschnittenen, denn das war das Heikle an der Mission. Die Christen in Antiochia waren ja überwiegend gar keine bekehrten Juden. Also, sie hatten keinen oder wenig jüdischen Hintergrund in ihrer Gemeindekultur. Schwierig. Doch das schien Barnabas nicht zu stören. So geschah es, dass auch im Dienst des Barnabas die Zahl derer, die ihr Leben Jesus anvertrauten, wuchs. Rasch setzte sich die Überzeugung durch, dass es gut wäre, wenn der erfahrene Mann aus Jerusalem erst einmal in der Gemeindeleitung in Antiochia bliebe. Doch nicht lange und die Herausforderungen der wachsenden Gemeinde wuchsen dem Leitungsteam über den Kopf. Verstärkung war dringend nötig, gern auch jemand mit Migrationshintergrund. Aus der Türkei vielleicht. Da wurde der sanfte Barnabas an den Draufgänger erinnert, der irgendwie kaltgestellt worden war. Er reiste die paar hundert Kilometer nach Tarsus und schaffte es, den Mann zu motivieren, ihn zu begleiten. So wurde schließlich der ehemalige Pharisäer-Mitarbeiter im Leitungsteam der heidenchristlichen Gemeinde in Antiochia. Ironie des Reiches Gottes. Ich liebe sowas. Wie leicht oder schwer die Entscheidung für Saulus war, wird uns nicht berichtet. Aber wir wissen, dass der Verbindungsmann Barnabas wesentlich mitverantwortlich war für die weitere Entwicklung des Saulus zum größten Lehrer der Christenheit, der zeitlebens umstritten war und mit Widerständen nicht nur außerhalb der Gemeinden zu kämpfen hatte. Beide, Barnabas und Saulus, waren überzeugte Juden gewesen. Und beide hatten sie ein brennendes Herz für nichtjüdische Menschen. Beide sind von Gott dazu gebraucht worden, das Alte der jüdischen Tradition mit dem Neuen des Evangeliums zu verknüpfen. Und beide waren es auch, die im gleichen Takt die Brücke zu den Nichtjuden mutig überquert hatten. Und dort, wo es ihnen naheliegend erschien, haben sie die Brücke zu den Gesetzen des Alten Testamentes sogar abgebrochen. Dass dabei Saulus forscher und konsequenter vorgegangen ist, ist wohl eher seinem Temperament zuzuschreiben. Später, auf dem sogenannten Apostelkonzil in Jerusalem, wurde ein wichtiges Thema behandelt, das alle Gemeinden betraf. Es ging um die Frage, ob man als Mann erst Jude werden, also sich beschneiden lassen musste, um gerettet zu werden. Wie werde ich gerettet? So fordern es einflussreiche Leute aus Jerusalem. Musste man sich also erst beschneiden und taufen lassen, um zu Jesus zu gehören? Ja oder nein? Auf jenem Konzil traten Paulus und Barnabas mit großer Überzeugung dafür ein, dass die Beschneidung keine Voraussetzung für das Christsein sein sollte. Dieser Überzeugung schlossen sich dann nach heißen Diskussionen die Jerusalemer schließlich an. Allen voran Petrus, obwohl sie damals gewiss schon ahnten, dass es dadurch langfristig zur Trennung von der jüdischen Gemeinschaft kommen würde. Darf ich noch ein bisschen? 2 Minuten. Über Barnabas gäbe es noch einige interessante Geschichten zu erzählen, beispielsweise, dass er sich zu Beginn der zweiten Missionsreise gegen die Entscheidung des Paulus stellte, seinen Vetter Johannes Markus nicht mehr mitzunehmen, weil dieser sie auf der ersten Missionsreise verlassen hatte. Es gab also Zoff zwischen den beiden. Diese Entscheidung konnte der Förderer und Fürsprecher Barnabas nicht ertragen und wählte mit seinem Cousin eine andere Route, trennte sich von Paulus. Auch nach diesem Zwist blieben Paulus und Barnabas aber Freunde. Das kann man den wertschätzenden Notizen in den Briefen des Paulus entnehmen. Lasst mich noch eine Sache erwähnen, die auch zur Persönlichkeit des Barnabas gehört. Diese großartige Persönlichkeit konnte es offenbar neidlos ertragen, dass Paulus immer mehr die Leitung des Missionsteams übernahm. Liebe Schwester, bitte.
In der Gemeinde von Antiochia gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern. Barnabas, Simeon genannt der Schwarze, Lucius aus Cyrene, Manaen, der zusammen mit dem Fürsten Herodes aufgewachsen war, und Saulus. Eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist: Stellt mir Barnabas und Saulus für eine Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da legte man den beiden nach weiterem Fasten und Beten die Hände auf und ließ sie ziehen. Apostelgeschichte 13, 1-3.
Die Art der Aufzählung ist kein Zufall. Hier scheint es noch so gewesen zu sein, ihr habt es gehört, dass Barnabas in der Gemeinde Antiochia die erste Geige unter den Leitenden spielte. Zuletzt wurde Saulus erwähnt, der Schützling des Barnabas. Er war es, der diesen Saulus erst in Jerusalem, dann in der Gemeinde in Antiochia eingeführt hatte. In dieser Logik werden die beiden als Missionare ausgesandt. Sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe, sagt der Heilige Geist. Noch bis zur Abreise aus Zypern, dem Heimspiel des Barnabas, hieß es in dem Bericht des Lukas stets Barnabas und Saulus. Dann aber heißt es plötzlich Paulus und seine Begleiter. Unmerklich ist aus dem Saulus der Paulus geworden, aus dem Schützling des Barnabas ist der Leiter des Missionsteams geworden. Und so blieb es. Enden will ich mit einer humorvollen Geschichte, die sich auf ihrer Reise in Lystra zutrug. Dort gelang es Paulus im Vertrauen auf Jesus, einen verkrüppelten Mann zu heilen. Das versetzte die Volksmenge in großen Jubel. Sie sagten, die Götter haben Menschengestalt angenommen und sind zu uns herabgekommen. Und jetzt kommt's. Sie nannten Barnabas Zeus. Und Paulus nannten sie Hermes, weil er der Wortführer war. So die Erklärung. Diese Episode scheint mir typisch zu sein. Der väterliche, ruhige Förderer Barnabas als Göttervater Zeus. Und der, der das Wort führt, also Saulus, wird mit Hermes identifiziert. Das beschreibt das Auftreten der beiden wunderbar. Man kann alle Leiter in den Gemeinden und Leiterinnen nur bitten, dass sie den begabten Nachwuchs nicht als Konkurrenz bekämpfen, sondern ihn fördern und den Weg bereiten. Barnabas, der weise Ermutiger und Fürsprecher, ist ein wegweisendes Vorbild. Er konnte neidlos die Führung des Paulus anerkennen und sich an dessen Begabungen erfreuen. Solche Leute brauchen wir dringend im Reich Gottes. Fördern, schulen, begleiten, beschützen, ermutigen, motivieren. Das sind übrigens die Aufgaben des Heiligen Geistes Gottes. Dazu stattet er uns aus. Amen.